Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance. Der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
Herzlich willkommen bei einer ganz neuen Folge Female Finance. Und wir sprechen ja hier immer darüber, wie wir Frauen finanziell unabhängig werden und wie wir am schlauesten investieren. Manchmal kommt aber auch alles ganz anders, als man denkt oder man sich gewünscht hat. Deswegen sprechen wir heute über ein Thema, das viele von uns, glaube ich, lieber vermeiden würden, das aber für Unternehmen und auch für Privatpersonen gleichermaßen wichtig und relevant ist, nämlich die Insolvenz. Und ich glaube, Insolvenz, das ist so ein Begriff, der oft mit negativen Assoziationen verbunden ist, mit Versagen, mit Verlust und auch einem Ende. Doch es muss nicht das Ende sein, sondern kann auch eine Chance sein, finanzielle Herausforderungen zu bewältigen und auch einen strukturierteren Weg aus der Krise zu finden. Was genau bedeutet aber eigentlich Insolvenz? Welche rechtlichen Konsequenzen bringt sie mit sich? Und welche Wege gibt es, gestärkt aus einer solchen Situation hervorzugehen? Darüber sprechen wir heute und darüber spreche ich heute mit einer ganz fantastischen Frau, die schon, glaube ich, öfter mal gestärkt aus Situationen hervorgegangen ist. Und ich bin so glücklich, dass du hier bist und auch, dass wir über dieses Thema sprechen können zusammen. Das ist die ehemalige Bundestrainerin der deutschen Nationalmannschaft der Frauen. Herzlich willkommen, Martina Voss-Tecklenburg. Hi.
Wow, danke Janine, was für ein Empfang. Ich kriege gerade Gänsehaut.
Ach schön, ich kriege auch Gänsehaut, weil also wir haben uns ja schon ein paar Mal treffen dürfen. Ein, zwei Mal aus privaten Gründen und dann auch aus beruflichen Gründen, weil wir ein Projekt zusammen gemacht haben, über das wir jetzt noch nicht reden dürfen, aber bald hoffentlich sprechen können.
Genau, wir haben ja schon genug davon geträumt, aber jetzt sprechen dürfen wir noch nicht davon.
Ja, wir haben uns danach sehr viel drüber ausgetauscht und ihr werdet bald wissen, worum es geht. Das können wir schon mal so sagen. Und jetzt bin ich deswegen umso mehr froh, dass du hier bist und wir jetzt ganz offen sprechen werden, nämlich eben über das Thema Insolvenz. Vorher aber kurz zu dir, Martina. Du hast ja ein unfassbares, schillerndes Leben, finde ich, was du schon geführt hast, was du führst. Und ich glaube, nach außen war es immer schillernd. Ich glaube, nach innen manchmal nicht so schillernd. Aber du hast eine wahnsinnige Karriere hingelegt, unglaubliche Erfolge erzielt, mit 15 Jahren zum ersten Mal DFB-Pokalsiegerin, mit 16 Jahren in die Nationalmannschaft berufen wurden, 125 Länderspiele gemacht, ein Wahnsinn. Du bist Mama geworden, alleinerziehend. Und dann irgendwann gab es den Aufstieg zur Bundestrainerin und wurdest unter anderem 2022 Vize-Europameisterin mit der DFB-Auswahl. Dann kam 2023 die Frauen-WM, ne, in Australien und Neuseeland und dann irgendwie dieses überraschende Vorrunden aus. Da gab es damals viel Schelte und auch viel Kritik und du hast dich komplett zurückgezogen zu diesem Zeitpunkt, aber eben nicht nur wegen der Niederlage, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen, kann man so sagen, oder?
Ja, nur aus gesundheitlichen Gründen. Also Niederlagen habe ich ja oft erlebt in meinem Leben und gelernt, immer wieder auch gestärkt da rauszugehen und diese Herausforderung anzunehmen. Aber ich habe halt die letzten 30, 40 Jahre gepowert und alles reingegeben und viel kompensiert. Und dann kam dieses WM aus mit einer neuen Situation, eine neue große Herausforderung, sich nämlich wieder neu aufzustellen, neue Energie zu geben. Aber ich bin da richtig krank geworden und mir wurde der Stecker gezogen im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Energie, die es dann gebraucht hätte, nämlich vorneweg zu marschieren, wieder neue Ideen reinzubringen, sich mit dieser schwierigen Situation auseinanderzusetzen, die hatte ich nicht. Mein Kopf war leer, ich konnte keine Strategie entwickeln, ich konnte meinen Trainern keine Strategie geben und vor allen Dingen hätte ich den Spielerinnen in dem Moment kein Partner sein können und bin, wie gesagt, komplett zusammengebrochen und musste zu dem Zeitpunkt nur auf mich selber schauen und konnte nicht das, was ich am liebsten getan habe in den Jahren davor, das konnte ich nicht ausüben und da war Achtsamkeit und Ruhe und alles Mögliche angebracht, weil ich, wie gesagt, überhaupt nicht mehr in der Lage war, meinen Beruf, meiner Leidenschaft in irgendeiner Form nachzugehen.
Ich glaube, für jemanden, auch wie du es eben vom Charakter her bist, glaube ich, eine absolute Katastrophe, weil du bist ja jemand, die immer nach vorne geht und die immer ganz klare Ziele hat, Erfolge gefeiert hat, diszipliniert ist, wo der Körper funktioniert, der Geist funktioniert, ne? Auf diesem hohen Level, das ist ja ein High-Performance-Level, das du hast und über Jahrzehnte durchgezogen hast. Und ich glaube, dann der Körper, der dann irgendwann sagt so, nein, das ist, glaube ich, eine Katastrophe, oder?
Genau, der Körper sagt dir was, der Geist will es erstmal nicht verstehen. Du zweifelst natürlich, du stellst dir die Frage, wieso passiert das jetzt, wieso hast du das nicht frühzeitig gemerkt, beziehungsweise ich habe dann in der Reflexion viele Dinge gesehen, habe sie aber damals nie zugelassen, weil das Positive auch so überwiegt hat. Und dann war ich in jeder Maßnahme krank, ich habe in jeder Maßnahme schlecht geschlafen, aber ich habe das gar nicht registriert, weil ich eben immer vorneweg marschiert bin, immer funktioniert habe. Und dann irgendwann ist aber das Fass wirklich übergelaufen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann zieht da jemand die Bremse, das bist du nicht selber. Und du musstest, das Schwierigste ist, das zu akzeptieren. Ich wollte weitermachen, ich hatte mich committed, ich hatte mich der Herausforderung gestellt, weil ich bin noch nie in meinem Leben weggelaufen. Und es war auch diesmal kein Weglaufen. Ich musste mich einfach zurückziehen. Ich hatte keine andere Chance. Es hätte nicht anders funktioniert. Und da musste ich nicht nur in meine Verantwortung gehen, sondern auch in die Gesamtsituation musste ich diese Verantwortung übernehmen. Denn ich, wie gesagt, ich hätte meinem Job und meiner Aufgabe in keinster Weise gerecht werden können. Und dann ist das so. Und das Schwierigste ist wirklich dann, das zu akzeptieren, das zu analysieren, zu reflektieren. Das schaffst du nicht alleine. Du brauchst dann Partner, Familie, Ehepartner, aber auch vor allen Dingen Externe. Ich brauchte einen Psychologen. Mhm. Ich brauchte auch phasenweise unterstützende Medikamente. Und da musst du dich da langsam wieder rauskämpfen. Und wenn du aus dem Sport kommst, dann weißt du, wie Kämpfen geht. Und wenn du dann noch jemanden an deiner Seite hast, der auch weiß, wie Kämpfen geht, dann kommst du da auch wieder raus. Aber es war eine langwierige und harte Zeit.
Das glaube ich dir sehr gerne und ich glaube, das auch anzunehmen, dass es eine Stärke auch ist, sich um sich selbst zu kümmern. Ich glaube, das ist auch eine Reflexion. Ne? Also da reflektiert man auch erstmal drüber und das muss man wahrscheinlich auch erstmal verstehen, gerade wenn man jemand ist, der immer funktioniert. Und es hat ja auch alles wunderbar ganz lange funktioniert und man muss auch sagen, du hast dich daraus gekämpft, weil du bist mit absoluter Vollpower und Energie ja komplett wieder zurück. Ich glaube allerdings auch trotzdem weiterhin mit schlaflosen Nächten. Ist das so? Also aufgrund der familiären Situation und der Insolvenz?
Also im Moment ist es nicht mehr so. Gott sei Dank ist es nicht mehr so. Aber das kam dann noch on top. Also ich war nicht in der Lage, meinem Beruf nachzugehen. Ich konnte nicht kommunizieren. Ich war krank. Und dann kamen schon die ersten Warnsignale, dass es gegebenenfalls in der Bauunternehmung meines Mannes, die seit fast 150 Jahren ein Familienunternehmen ist, die letzten Jahre sehr, sehr, sehr erfolgreich war, eine großartige Perspektive hatte. Es kamen so die ersten Zeichen. Und ich weiß noch, wie mein Mann Hermann dann zu mir gesagt hat, ja, du, da müssen wir kämpfen und da muss ich schauen. Und da kämpfe ich gerade extrem, weil es war ein Projekt, wo man keinen Investor gefunden hat, wo Baukosten explodiert sind, wo die Immobilienkrise kam, wo die Zinsen nach oben gestiegen sind, wo alles einfach explodiert ist und auch noch durch einen Einspruch eines Einwohners sich einfach die Bauzeit noch verlängert hat. Also es kam vieles zusammen. Und trotzdem war da erstmal so der Gedanke, wow, ich kann jetzt gerade nicht funktionieren. Ich bin aber auch in der Existenzgrundlage für mich selber. Ich habe ja dann schon Signale bekommen von Seiten des Deutschen Fußballbundes, dass es nicht weitergehen wird. Das kam dann alles noch on top und du gehst dann plötzlich kurz in eine Situation. Ja, dass ich eben als Bundestrainerin dann nicht mehr gefragt bin, sondern dass ich halt dann eben, dass wir darüber aufsprechen, wie wir den Vertrag auflösen. Und das kam dann noch on top. Also in einer schwierigen Situation, sowieso für alle Beteiligten, fing das langsam an. Und dann kam das immer näher mit der Firmeninsolvenz. Und faktisch eben auch verbunden, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, dass das auch dann große Auswirkungen hat auf meinen Mann, nämlich auch mit einer Privatinsolvenz verbunden. Denn er hat als Unternehmer, als Familienunternehmer, als Gesellschafter für alles gebürgt, auch mit seinem Privatvermögen. Und da entsteht natürlich dann Angst, Druck, Unwissenheit. Das war wie eine Tsunami-Welle, die uns überrollt hat. Es hat sich einfach in einem Jahr bei uns komplett das Leben verändert. Du sitzt plötzlich nur noch mit Rechtsanwälten, Notaren, Insolvenzverwaltern zusammen. Ich bin ja mit 5% auch Gesellschafterin gewesen im Unternehmen.
Ah, ja.
Ich musste die Dinge verstehen, weil sie mich ja auch betroffen haben und vor allen Dingen uns privat ja auch betroffen haben. Ich wollte und musste ja auch Partnerin an der Seite meines Mannes sein, aber vor allen Dingen musste ich die Komplexität verstehen, weil es hatte auf alles Zugriff und das sorgt für schlaflose Nächte. Es waren dann wiederum schlaflose Nächte mit ganz anderen Komponenten und mit ganz viel Unwissenheit. Und das, wir wussten einfach nicht, was kommt.
Und ich glaube, da geht es dir nicht alleine so. Ich glaube, ganz viele sind in so einer Situation wahrscheinlich nicht so ganz wissend. Wie reagiert man, wenn eine Insolvenz auf einen zukommt? Was bedeutet das eigentlich alles für ein Unternehmen, aber auch für Privatpersonen, für dich privat, für die Person privat? Vielleicht, um das einmal ganz kurz so ein bisschen einzuordnen, eure Situation und die Situation deines Mannes, Hermann Tecklenburg. Seit 1980 Mäzen des Fußballclubs SV Strehlen war er ja und seit 2005 auch Präsident des Clubs. Er war mit seinem Bauunternehmen, hast du gerade gesagt, ja, der Tecklenburg GmbH Hauptsponsor und steckt jetzt eben in dem Insolvenzverfahren. Das wurde im April eröffnet und das führt nun dazu, dass der Club seine erste Mannschaft aus der Oberliga Niederrhein zurückziehen musste und er als Clubpräsident zurückgetreten ist und, wie du auch schon gesagt hast, er sich gezwungen gesehen hat, in die Privatinsolvenz zu gehen. Und es ist ein Thema, das, glaube ich, einige kennen in Deutschland, in die Privatinsolvenz zu gehen oder unternehmerisch in Insolvenz zu gehen. Und da kommen wir nämlich zu den Fakten. What the Fact?
What the Fact? Was du noch nicht wusstest.
Fakt 1. Laut Insolvenzstatistik des Statistischen Bundesamtes haben 2023 in Deutschland 17.814 Unternehmen Insolvenz angemeldet und damit übrigens über 22% mehr als im Vorjahr. Fakt 2. 2022 gab es in Deutschland 96.231 Privatinsolvenzen. Im Vergleich zum Vorjahr ging hier die Zahl um knapp 12% zurück. Und Fakt 3. Fast jede dritte Alleinerziehende, überschuldete Frau war geschieden. Kinderlose Paare sind deutlich seltener von Überschuldung betroffen. Ich freue mich sehr über unseren Partner dieser dritten Staffel Female Finance. Das ist nämlich niemand Geringeres als N26. Die Bank, die werdet ihr lieben. Da geht nämlich alles aus einer Hand. Bezahlen, sparen und investieren. Einfach alles in einer App. Geld so unkompliziert wie nie und damit euer Werkzeug für finanzielle Unabhängigkeit. Bei N26 bekommt ihr sicheres und einfaches Banking, 100% mobil auf eurem Handy. Nutzt zum Beispiel das N26 Tagesgeldkonto ganz easy als Sparkonto oder sogar noch einen Step weiter, investiert mit ein paar Klicks in Aktien und ETFs. Und neben dem kostenlosen Girokonto bietet euch N26 übrigens auch ein breites Premium-Angebot und jetzt ganz neu das N26 Gemeinschaftskonto für zwei Personen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und ihr Geld unkompliziert und online verwalten wollen, aufgepasst, euer N26-Konto eröffnet ihr nämlich ganz einfach in ein paar Minuten und ganz ohne Papierkram direkt von eurem Handy aus. Also alle Infos findet ihr auf n26.com. Martina, du kennst das auch, ne? Du bist auch Mama und du warst ja auch alleinerziehend, damals mit deinem Baby und als deine Tochter aufgewachsen ist. Und du kennst das auch mit einer Doppel- und auch einer Dreifachbelastung, ne? Du hattest einen Vollzeitjob, warst gleichzeitig Bundes- und auch Nationalspielerin. Wie hast du das geschafft, in der Zeit alles zu bewältigen?
Ja, im Nachgang stellt man sich natürlich immer die Frage, wie hat man das geschafft? Ja, man hat einfach gemacht. Aber weil wir ja heute gerade auch mit dem Thema Finanzen und Frauen und Vorsorge darüber ja auch sprechen, ich habe tatsächlich von Anfang an, als ich auch die Verantwortung übernommen habe, alleinerziehende Mutter zu werden, das war dann eben auch eine bewusste Entscheidung. Wir waren damals schon in der Trennung. Es war klar, dass ich dieses Kind bekommen möchte. Es war aber auch klar, dass es für mich bedeuten könnte, dass irgendwas zurückstehen muss. Ich habe mehrmals vor der Frage gestanden, kann ich meinen Sport noch ausüben, weil ich habe nicht meine Hauptexistenzgrundlage war nicht der Fußball. Ich war keine Profifußballerin vom finanziellen Output, zwar vom Gedanken her ja. So, das hieß natürlich für mich, ich musste schauen, dass, wenn ich diese Verantwortung übernehme, auch mein Kind und meine Existenzgrundlage sichern kann. Deshalb musste ich zusätzlich arbeiten und habe eben weiterhin auch Fußball gespielt, weil es mir auch Kraft gegeben hat, aber weil es auch eine zusätzliche Verdienstmöglichkeit war. Und wie schaffst du
das
dann?
Was hast du zusätzlich dann gearbeitet?
Ich war Bürokauffrau. Ich habe damals nach dem Abitur, wollte ich eigentlich studieren, aber habe dann erstmal eine Ausbildung gemacht, weil ich schon Fußballspielerin war. Die Ausbildung beim Landessportbund hat mir geholfen, auch im Fußball Fuß zu fassen. Und habe dann zu dem Zeitpunkt in der Sportklinik Hellersen gearbeitet, in der Personalabteilung. Also ich habe zu dem Zeitpunkt immer eine Bürotätigkeit gemacht. Und bin dann 1999, aber auch, weil ich nebenher alle meine Trainerlizenzen gemacht habe, Verbandssportlehrerin geworden. Also ich bin dann komplett in den Fußball reingegangen und habe da 50%
Stelle gemacht. Also warst du eigentlich nebenbei Profi? Entschuldigung, also warst du nebenbei Profi-Fußballerin, ne?
Genau.
Das geht ja einigen oder vielen, vielen, vielen Frauen, die Profifußballerinnen sind in Deutschland bis heute so, dass sie nämlich nicht finanziell auf diesem Niveau spielen. Die spielen auf dem Niveau, aber nicht finanziell. Wie rätst du oder hast du denn deinen Spielerinnen geraten, finanziell sich abzusichern oder Vorsorge zu treffen? Ist das ein Thema gewesen bei euch?
Ja, so in der heutigen Zeit jetzt als Bundestrainerin weniger, es sei denn, da kommt jemand mal und fragt. Also ich habe dann schon mitbekommen, oder jetzt, wo auch die Verdienstmöglichkeiten bei den Fußballerinnen, zumindest bei den Nationalspielerinnen größer sind, dass dort die Mädels schon sehr klar sind und Vorsorge betreiben, indem sie sich entweder eine Immobilie erwerben oder auf jeden Fall ihr Geld anlegen. Und das ist einfach auch dem geschuldet, dass sie wissen, während meiner Karriere werde ich erstens nicht so viel Geld verdienen, dass ich danach ausgesorgt habe. Außerdem, alle machen mindestens eine duale Karriere. Bei manchen ist sogar der Job 70% und der Fußball nur 30%. Das heißt, die sind da sehr klar. Ich rate aber jedem auch, sich wirklich eine Beratung zu holen und zu sparen. Ich habe selbst in der Zeit, wo ich ganz wenig Geld hatte und alleinerziehende Mama war, habe ich Vorsorge getroffen, auch fürs Alter. Und viele vergessen das. Und viele gehen zum Beispiel in eine Ehe rein und sind erstmal versorgt oder fühlen sich versorgt über den Ehemann. Kramen aber dann Ausfallzeiten, generieren nicht die gleiche Rente, weil sie nicht mehr einzahlen, weil sie in den Mutterschutz gehen, weil sie vielleicht manchmal auch 4, 5, 6, 7 Jahre aus dem Beruf raus sind oder gar nicht mehr in den Beruf gehen. Und dann irgendwann, wo es dann wichtig wird, stellt man plötzlich fest, wow, da kommt aber ganz schön wenig raus am Ende. Und wo ist denn meine Substanz für später? Und deshalb habe ich wirklich versucht, immer fest zu sparen. Und wenn es nur kleine Beträge waren. Weil über den längeren Zeitraum rechnet sich das dann. Und ich habe heute eine Basis, wo ich sagen kann, ja, ich muss mir jetzt nicht super viele Gedanken um mein Alter machen, weil ich eben immer in die Rente einbezahlt habe, weil ich privat zusätzlich versichert bin. Auch wenn es teilweise teuer ist, Pflegeversicherung, andere Themen. Mhm. Und da kann ich jeder Frau nur raten, in eine gewisse Selbstständigkeit wirklich zu gehen. Und wenn man Möglichkeiten hat, weil man einen Zeitraum hat, wo man gutes Geld verdient, auch einen Teil dieses guten Geldes wirklich anzulegen. Und da wird zu wenig drüber gesprochen. Und deshalb ist es gut, dass ihr das immer wieder macht. Weil ich stelle immer wieder fest, auch bei den jungen Spielerinnen, da ist zu wenig Aufklärung. Da ist natürlich auch so eine gewisse Sorglosigkeit. Es wird in der Schule eigentlich nicht darauf aufmerksam gemacht und gelernt. Also wer sind denn dann die verantwortlichen Personen? Und das müssen dann sehr gute Berater sein, die das tun. Und am besten ist es natürlich immer, wenn die Familie da irgendwo zusammensteht und da eine klare Idee und eine klare Strategie ist.
Und das ist, glaube ich, also denke ich mal, was ihr gerade macht, ne? Dass ihr zusammensteht, du und dein Mann. Gibt es eine klare Strategie in einer Insolvenz oder wie erlebst du die aktuelle Situation bei euch?
Das hat ein bisschen gedauert, bis die Strategie klar war, weil, wie gesagt, alles miteinander verflochten war und dadurch, dass eben mein Mann für vieles gebürgt hat, das eben auch privat einen großen Einfluss hat. Das war mir, wie gesagt, am Anfang nicht bewusst. Und auch da nutzt es jetzt nicht, zurückzuschauen, weil jetzt, wenn wir jetzt zurückschauen würden, dann weiß ich, dass mein Mann natürlich eine ganz andere Vorsorge betreiben würde, mit dem Wissen von heute. Aber wir haben es nicht gemacht oder er hat es nicht gemacht. Und da hilft es jetzt auch nicht zu jammern und zu sagen, hättest du mal Immobilien übertragen an Ehefrau, Söhne etc., pp., Familie. Man hätte sich sicherlich auch dort in gewissen Bereichen absichern müssen und können. Ist aber jetzt nicht der Fall. Heißt, wir stehen eben vor dieser Situation und müssen dem jetzt gerecht werden. Und da muss man transparent sein. Da arbeiten wir mit dem Insolvenzverwalter auch zusammen. Bei uns ist es jetzt so, dass der Insolvenzverwalter, der die Firmeninsolvenz macht, auch die Privatinsolvenz begleitet. Und wie du anfangs gesagt hast, eine Insolvenz hat ja auch eine Chance. Weil es heißt ja jetzt nicht, dass das Unternehmen zerschlagen wird. Es heißt nicht, dass dir eine Existenzgrundlage entzogen wird, sondern wir versuchen ja in die Planinsolvenz zu gehen. Es wird mit Investoren gesprochen. Okay. Klar, es mussten ein paar Mitarbeiter jetzt entlassen werden oder haben sich einen neuen Job gesucht. Aber die Firma hat im Moment ja noch, ist da. Sie hat eine Existenz und sie hat auch eine Zukunft. Aber die muss halt abgewickelt werden in den Bereichen, wo es sich lohnt und wo es sich nicht lohnt. Und wir werden ja gleich Friederike noch hören. Was bedeutet es dann auch in die Privatinsolvenz zu gehen? Was bedeutet es dann auch eine Restschuldbefreiung nach 3 Jahren zu bekommen? Mhm. Was sind die Voraussetzungen dafür? Wo musst du auch, du musst ja alles dann offenlegen, du musst komplett transparent sein. Das Gute ist, dass es mein Vermögen nicht betrifft. Also ich bin in dieser Privatinsolvenz nicht haftbar und das ist halt jetzt für uns das Gute. In guten wie in schlechten Zeiten. Ich habe jetzt im Moment alle Kosten übernommen, die einfach da auftreten. Das hat aber auch mein Mann vor 20 Jahren geleistet. Von daher ist das völlig fein. Und wir versuchen dort jetzt in der Gemeinschaftlichkeit die Dinge einfach zu regeln, wissen aber auch, dass es uns mindestens die nächsten 2,5 Jahre noch begleiten wird.
Wann wusstet ihr denn, dass das unvermeidbar ist mit der Insolvenz?
Ja, das wussten wir dann Ende des Jahres, indem man dann schon mit den Fachleuten gesprochen hat. Und es ist ja so in einer Firmeninsolvenz, dass wenn du so und so viel Prozent der Kosten und der Rechnungen nicht mehr begleichen kannst, dann hast du einfach die Verpflichtung, die Insolvenz erstmal anzumelden. Und dann wird geprüft, kann es in eine Planinsolvenz gehen oder eben nicht? Wie ist die Situation? Dann werden ja eine Gläubigerversammlung wird einberufen. Erstmal werden alle Mitarbeiter informiert. Dann sind ja da ganz viele Prozesse, die einfach eingeleitet werden müssen. Aber da brauchst du einfach einen Rechtsbeistand. Da musst du natürlich Menschen haben, die sich damit auskennen. Und da muss man gut zuhören, damit man da auch nichts verkehrt macht. Und das haben wir dann natürlich auch gehabt. Und von daher war das aber so Ende des Jahres 23, Anfang des Jahres 24 klar, dass zumindest eine Firmeninsolvenz angemeldet werden muss. Und damit war einfach eigentlich auch klar, dass irgendwann die Privatinsolvenz kommt.
Und welche Maßnahmen habt ihr dann ergriffen, um euch quasi auch gut darauf vorzubereiten, wenn man das überhaupt in so einer Situation kann?
Ja, man muss sich dann auf jeden Fall anwaltlichen Beistand holen und muss dann immer wieder in die Kommunikation gehen und muss immer wieder alles eben anschauen. Das ist dann ein ganz langwieriger Prozess, weil es dann eben auch nicht um ein paar tausend Euro ging, sondern es ging halt um viel mehr. Es geht dann um Immobilien, es geht dann um Projektentwicklungen, es geht um die GmbH. Also vieles war, wie gesagt, miteinander verbunden oder ist miteinander verbunden. Und dann dauert so ein Prozess natürlich noch wesentlich länger, weil alles einzeln angeschaut werden muss. Und die größte Arbeit liegt dann irgendwann beim Insolvenzverwalter, der dann eben alles aufdröselt und immer wieder natürlich auch Dinge braucht, die dann von Unternehmensseite geleistet werden mussten, aber auch dann in der Privatinsolvenz von uns geleistet werden mussten, dass man dann eben transparent offenlegt, wie ist jetzt der Weg daraus. Und ja, da gibt's aus meiner Sicht nur das Miteinander, weil nur dann wird es auch eine gute Lösung und ein gutes Gefühl für alle Beteiligten geben.
Wenn du das schon so sagst, ein Miteinander, wie beurteilst du die Rolle der Insolvenzverwaltung in so einem Fall?
Wir können jetzt nur sagen, dass wir dort gut aufgestellt sind. Natürlich war es am Anfang so, dass wir auch Horrorgeschichten gehört haben, dass viele Menschen, die uns nahestehen und selber schon eine Insolvenz erlebt haben, dass die uns wirklich richtig Angst gemacht haben, so nach dem Motto, ja, der kommt jetzt und da gibt's keine Zusammenarbeit und das wird jetzt alles irgendwie der Horror und ihr seid dann komplett raus und könnt gar nichts mehr irgendwie selbst bestimmen. Das war Gott sei Dank überhaupt nicht der Fall. Also da ist eine gute Zusammenarbeit, da ist ein Miteinander und wir sehen einfach, dass natürlich auch der Insolvenzverwalter wirklich dafür kämpft, mit allen Beteiligten, mit allen Mitarbeitern der Firma, auch mit meinem Mann, dass die Firma auch einen Fortbestand hat und dass es auch eine Grundlage gibt für die Zukunft. Und da hilft Kommunikation nur und da hilft wirklich zu fragen, was braucht es und wo gibt es auch eine Unterstützung und wo können wir da wirklich im Miteinander voranschreiten. Ne? Ich glaube aber auch tatsächlich sagen zu dürfen, das ist wie im allen. Es ist eine Frage dann der Qualität. Und es gibt vielleicht den Insolvenzverwalter oder die Verwalterin, die vielleicht auch ein bisschen anders unterwegs ist. Ich glaube, es gibt nie eine 1-zu-1-Situation. Ja. Ich glaube, man muss jede Insolvenz für sich anschauen. Und sie ist eben komplett unterschiedlich. Aber ich finde, dass uns hilft, wirklich zu sprechen und lösungsorientiert zu sein. Und da habe ich persönlich jetzt schon, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wirklich gutes Feedback auch bekommen und auch eine Unterstützung von der anderen Seite bekommen, wo es um eine Lösung geht und nicht darum, es ist uns egal. Natürlich muss der Insolvenzverwalter seine Pflichten gegenüber den Gläubigern komplett erfüllen. Das ist uns auch völlig klar. Aber es gibt immer auch noch einen Weg, dass man das auf vernünftige Art und Weise macht.
Und diese Unterstützung, hast du die auch von Familie und Freunden bekommen?
Ja, von Familie und Freunden sowieso, aber muss auch kritischerweise sagen, dass viele Menschen plötzlich weg sind, sich wegdrehen, mit dem Finger auf jemanden zeigen. Das ist dann auch in einer Kleinstadt, wo wir leben, schon spannend und interessant, weil mein Mann war ja eben nicht nur Sponsor und Partner für den SV Strahlen mit 2.500 Mitgliedern, sondern auch immer Sponsor und Geldgeber bei allen kulturellen Veranstaltungen in Strahlen oder bei vielen anderen Dingen. Auch natürlich bei vielen sozialen Projekten haben wir uns komplett engagiert und viele Menschen sind zu ihm gekommen, haben die Hand aufgehalten und sind mit immer was rausgegangen. Und teilweise erleben wir jetzt so, dass diese Menschen sich anmaßen, mit dem Finger auf uns zu zeigen oder anders gesagt eher hintenrum zu agieren. Würden sie mit dem Finger auf uns zeigen, könnte ich dem ja noch entgegentreten. Und das ist schon auch teilweise echt Wahnsinn. Da trennt sich dann relativ schnell der wahre Freund und der die Menschen dahinter sieht und die Situation. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die von dieser Insolvenz betroffen sind, viele Handwerker in dem Moment, die selber dann existenzielle große Themen haben, die vielleicht sogar eine Folgeinsolvenz anmelden müssen. Für diese Menschen habe ich Verständnis, dass die natürlich auch erstmal Emotionen haben, aber es darf nicht in Respektlosigkeit oder es darf nicht in Dinge münzen, die wir dann tatsächlich auch erlebt haben.
Du hast mir auch privat erzählt, wir haben im Vorfeld gesprochen, ob wir darüber reden dürfen jetzt hier auch. Oder ich habe dich auch im Vorfeld gefragt, ob ich das ansprechen darf. Du hast gesagt, ja, weil du hattest mir auch erzählt, dass es auch Vandalismus gab bei euch. Was ist da genau passiert?
Ja, es gab dann eine Woche nach Öffnung der Insolvenz und nach Bekanntwerden, dass die Firmeninsolvenz angemeldet ist und damit auch eine große Gefahr für den SV Strahlen besteht. Aber auch in anderer Weise gab es dann bei uns auf dem Gelände, wo unser Haus ist, einen Einbruch. Wir haben im Garten hier eine kleine Gartenhütte, die habe ich mir so als Fitnessraum eingerichtet mit meinen Geräten, aber auch mit vor allen Dingen meinen ganzen Pokalen, Trikots, Medaillen, Erinnerungen aus 30 Jahren Fußball oder ja und 20 Jahren aktiver Karriere. Sprich, die ersten Medaillen bei olympischen Teilnahmen, Pokale, internationale Trikots, ganz viele Bilder, Erinnerungen. Und dann sind nachts mindestens zwei Personen, das konnte man anhand der Spurenlage sehen, hier auf unser Gelände, haben diese Hütte nicht nur zerstört, also wirklich kaputt gemacht, die Sachen rumgeschmissen, alles kaputt gemacht, mein Fahrrad zum Beispiel, die Schrauben weggemacht, mein Display geklaut, alle Medaillen, alle Pokale, alle Trikots entwendet, teilweise noch Kabel hier auf dem Gelände zerschnitten, Netze kaputt gemacht. Also es ging gar nicht darum, jetzt einen Einbruch, einen Diebstahl zu generieren, um vielleicht irgendwas hier zu klauen, um es dann zu veräußern, weil die Dinge sind nicht veräußerbar. Die haben einen so individuellen und ideellen Wert, natürlich für mich persönlich, dass das mich ganz, 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 ganz tief getroffen hat und mich als Person getroffen hat, obwohl ich null für diese Firmeninsolvenz kann. Und eigentlich nur ja genauso eine Beteiligte und natürlich auch eine Geschädigte bin, die auch mit der Situation genauso klarkommen muss. Und das hat ganz viel Emotionen und Ängste ausgelöst. Mhm. Ich stand dort, wir hatten dann 4 Stunden die Polizei hier und ich war völlig hilflos. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe dann einen guten Freund angerufen, der mir sofort einen Sicherheitsdienst geschickt hat. Wir hatten dann 10 Tage nachts hier den Sicherheitsdienst, bis ich dann überall Kameras angebracht habe, weil ich nicht wusste, kommen diese Menschen wieder? Was tun sie noch? Mhm. Zünden sie dir das Haus an, weil sie so emotional irgendwie, keine Ahnung, drauf sind? Und bin dann auch tatsächlich in Strahlen einmal mit dem Auto verfolgt worden, wo ich auch nicht wusste, was passiert dir da. Und da fängst du natürlich an zu schlucken und zu denken, wow, wie weit kann sowas gehen? Und zu was sind Menschen, die dann aus welchen Gründen auch immer emotional getroffen sind, zu was sind die dann in der Lage? Und das war echt brutal. Und meine Sachen sind nie wieder aufgetaucht. Ich weiß nicht, wo sie sind. Es hat natürlich für mich eine riesen emotionale Bedeutung gehabt und hat wirklich was Schlimmes auch ausgelöst bei mir.
Also das kann ich total verstehen, weil es ja auch dein Lebenswerk letztendlich, ne? Deine Erinnerung, alles, was du in deiner Karriere geleistet hast, ganz unabhängig von was dort jetzt nun passiert ist. Ne? Wie bekommt ihr oder welche Schritte unternehmt ihr, um die Tecklenburg GmbH jetzt aus der Krise zu führen?
Ja, das liegt, wie gesagt, alles jetzt natürlich mit in der Hand des Insolvenzverwalters. Aber was haben wir aktiv gemacht? Aktiv nach Investoren natürlich gesucht. Dort ist man jetzt auf einem guten Weg. Das wird aber alles noch geprüft, weil der Investor, der gegebenenfalls dann kommen würde, natürlich mit den Gläubigern sprechen muss, mit den Banken sprechen muss, Lösungen für jedes einzelne Bauprojekt finden muss. Es ist ja nicht ein Bauprojekt bei Tecklenburg, es sind ja mehrere und das dauert natürlich alles. Aber das war eine aktive Suche, auch natürlich Gespräch, weil Fakt ist auch, die Firma Tecklenburg hat einen herausragenden Ruf über 50 Jahre oder noch länger, über 150 Jahre, hat viel Substanz, hat ganz, ganz tolle Projekte und Objekte und das ist auch dem Investoren bewusst. Nur da muss man jetzt halt gemeinschaftlichen Weg finden, wie man dann jetzt auch die Zukunft der Firma Tecklenburg sichern kann. Sicherlich nicht mehr in der gleichen Größenordnung, wie es vorher war. Aber wenn ich jetzt heute mal ins Blaue tippen müsste, dann würde ich sagen 70-30, dass es weitergeht.
Das sind zumindest, also ist das mal eine Prognose, mit der du, glaube ich, also zumindest ein Lächeln so ein bisschen im Gesicht zurück hast. Und bestimmt auch viele Mitarbeitende, die da ja auch dementsprechend durchatmen können wahrscheinlich. Weil es betrifft natürlich euch, aber es betrifft auch die Menschen drumherum, das ist ganz klar. Und jetzt bin ich sehr gespannt und freue mich sehr auf unsere Expertin. Die holen wir jetzt mal dazu, ja Martina, weil sie ist Rechtsanwältin und Steuerberaterin und sie ist laut Handelsblatt, gehört sie in Deutschland zu den besten Anwälten 2024 für das Konstruieren und für Insolvenzrecht. Herzlich willkommen, hier ist Friederike Kirchheim. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, heute hier sein zu dürfen.
Du weißt, es geht um das Thema Insolvenz. Kannst du einmal erklären, was eigentlich eine Insolvenz ganz genau ist?
Also eine Insolvenz kann natürlich vieles sein. Im Kern ist es immer, dass eine Person, das kann eine GmbH sein, wie die Tecklenburg GmbH, also eine juristische Person, oder eben auch, wir sagen, eine natürliche Person, letztlich ein Mensch, wie Hermann Tecklenburg persönlich, zahlungsunfähig ist. Das ist eigentlich der Hauptinsolvenzgrund. Das heißt, man hat mehr fällige Schulden, als man aktuell Geld hat, um diese zu bedienen. Ja. Und dann kann man oder muss man teilweise ins Insolvenzverfahren gehen. Und das Insolvenzverfahren dient letztlich der zentralen Regulierung aller Schulden unter Einbeziehung eben des gesamten Vermögens. So, das heißt, das gesamte Vermögen soll dann gleichmäßig auf alle Gläubiger verteilt werden. Und das passiert eben durch oder mit einem Insolvenzverwalter oder einer Insolvenzverwalterin. Also das ist sozusagen die eine Seite. Aber das andere, das ist auch besonders wichtig, weil ich finde, das hat Martina hier auch total gut dargestellt. Gerade bei Unternehmen steht aber daneben auch immer die Fortführung, der dauerhafte Erhalt, die mögliche Sanierung des Unternehmens gleichberechtigt oder als Nebenzweck auch neben der Gläubigerbefriedigung. Und es freut mich sehr, dass Martina das hier so schön geschildert hat. Gute Zusammenarbeit mit dem Verwalter, sowohl der Verwalter als auch ihr Mann, als auch sie setzen sich für den Erhalt ein. Das ist ehrlicherweise, im besten Fall soll es genau so sein.
Und wir haben ja jetzt hier beides, ne? Wir haben jetzt eine Unternehmensinsolvenz und auch eine Privatinsolvenz. Wie unterscheidet sich denn beides?
Also wir unterscheiden erstmal immer zwischen natürlichen Personen, Menschen und juristischen Personen, Gesellschaften, in erster Linie GmbHs. Und GmbHs sind immer Unternehmensinsolvenzen. Bei natürlichen Personen gibt es beides. Es gibt das sogenannte Verbraucherinsolvenzverfahren. Das ist letztlich für Menschen, die eben nicht selbstständig wirtschaftlich tätig sind. Ja, das sind dann oft Konsumschulden, manchmal aber auch einfach harte Schicksalsschläge. Das ist so ein bisschen anderer Bereich als das, was Martina hier geschildert hat. Ihr Mann ist als natürliche Person im Privatinsolvenzverfahren, aber es handelt sich, denke ich, nahezu sicher auch um ein Unternehmensinsolvenzverfahren, weil er ja aufgrund seiner unternehmerischen Tätigkeit im Verfahren ist.
Ah, okay. Verstehe. Und ich habe, weil du es auch angesprochen hast, ich habe bei Instagram mal nachgefragt, was so die wichtigen Fragen sind, die Menschen oder Leute haben so, ne, zum Thema Insolvenz. Und es gab eine Frage, die hört sich erstmal ganz simpel an, aber eigentlich steckt da ein guter Kern, finde ich, drin. Es wurde nämlich dann gefragt, wann weiß ich, dass ich pleite bin? Wann weiß man das denn? Weil du hast jetzt schon das Stichwort Konsumschulden genannt. Und ich finde die Frage wirklich berechtigt, denn es gibt ja Ursachen, die dazu führen, dass Menschen in Insolvenz geraten. Und wie erkennt man diese Ursachen aber frühzeitig und rechtzeitig? Also wann weiß ich denn, dass ich hier vielleicht betroffen bin oder betroffen sein könnte?
Also das harte rechtliche Kriterium, an dem wir uns immer orientieren, ist die Zahlungsunfähigkeit. Und da schreibt man sich auf der einen Seite auf, was muss ich heute alles bezahlen? / musste ich vielleicht auch schon vor 2 Wochen, vor 2 Monaten, also in der Vergangenheit bezahlen. Und was habe ich hier auf dem Konto? Oder meinetwegen auch in bar da liegen, ja. Aber so, das sind halt die wesentlichen Positionen. Und wenn die Schuldenseite größer ist als die Geldseite, dann ist man zahlungsunfähig und dann ist man eben auch letztlich insolvent. Und in der GmbH muss man dann Insolvenzantrag stellen und als natürliche Person kann man dann Insolvenzantrag stellen. Und
okay, genau. Da kommen wir auch gleich dazu, was das bedeutet, kann und muss. Ich habe noch eine Frage bei Instagram bekommen von einer jungen Frau, die studierend ist und eben fragt, was mache ich jetzt? Sie kann ihren BAföG nicht zurückzahlen und den KfW-Kredit. Muss sie dann sozusagen in Privatinsolvenz gehen?
Also grundsätzlich ist es so, dass man nie in Privatinsolvenz gehen muss. Ja, das ist immer eine freiwillige Entscheidung. Das ist eher eine Chance. Sie kann vielleicht in Privatinsolvenz gehen, um sich nämlich über die Restschuldbefreiung von diesen alten Verbindlichkeiten, von diesen alten Schulden zu trennen, weil sie es eben nicht mehr schafft, die in Raten zurückzuzahlen. Und dann kann das auch für sie eine sinnvolle Entscheidung sein, ins Verfahren zu gehen. ist, wenn man nur einen wesentlichen Gläubiger hat, so wie das sich jetzt in diesem Fall anhört, dann kann man natürlich auch versuchen, mit dem wesentlichen Gläubiger eine Ratenzahlungsvereinbarung zu treffen und das dann über einen gewissen Zeitraum abzutragen. Ob das sinnvoll ist, hängt natürlich immer davon ab, wie realistisch das ist, dass man auch in absehbarer Zeit diese Raten auch tatsächlich bezahlt. Also wenn man eine Ratenzahlungsvereinbarung über 20 Jahre machen muss, dann würde ich ehrlicherweise dazu raten, sich zumindest mal mit der Privatinsolvenz zu beschäftigen, weil dann ist man nach 3 Jahren auch wieder frei und kann wieder nach vorne denken, wogegen einen sonst die Schulden ja jahrzehntelang eventuell belasten.
Mhm. Da sind wir auch schon bei so einem Zeitrahmen, ne? Wie lange dauert denn überhaupt eine Insolvenz?
Also Insolvenzverfahren können sehr lange dauern. Gerade große Unternehmensinsolvenzen, es ist nicht ungewöhnlich, dass sie 8 Jahre dauern, manche auch 15 oder noch viel länger. Das betrifft aber tatsächlich nur richtig große Unternehmensinsolvenzverfahren, also GmbHs. Ja. Privatpersonen erlangen immer, wenn alles normal läuft, nach 3 Jahren Restschuldbefreiung. Und damit ist das dann für die auch erledigt.
Hat sich das verändert? Weil ich hatte mal irgendwann von 6 Jahren gehört.
Mhm. Genau. Es waren früher 7, oder dann 6. Und jetzt sind es seit einiger Zeit, ich glaube seit Anfang 2021, sind es nur noch 3 Jahre. Das heißt, das ist tatsächlich auch ein relativ überschaubarer Zeitraum. Und wenn man dann Restschuldbefreiung bekommt, und das ist der Regelfall, ja, dann ist man auch wieder frei, dann sind alle alten Schulden weg und man kann auch wirtschaftlich komplett neu starten, auch neues Vermögen aufbauen.
Friederike, ich habe noch eine Frage, weil es gibt ja immer wieder auch das Thema, dass die Insolvenz dann im Ausland einzuleiten, weil es dann noch kürzere Fristen gibt. Das ist natürlich irgendwie ein Kniff und ein Trick, den der ein oder andere anwendet. Aber ist vielleicht auch spannend, wenn du da was zu erklären kannst oder sagen kannst.
Also das ist ehrlicherweise... Also für die allermeisten Leute kommt das nicht in Frage. Das erfordert eine Menge Gestaltung. Ja. Das heißt, das lohnt sich nur, wenn man auch Geld hat, das man in die Hand nehmen kann, um einen teuren Anwalt zu bezahlen, der das für einen gestalten kann. Und das ist auch nicht so einfach, gerade für Privatpersonen, wenn man nicht gleichzeitig auch seinen Lebensmittelpunkt ins Ausland tatsächlich verlagern will. Und das ist ja für die meisten Leute, Geld hin oder her, einfach aus persönlichen Gründen gar nicht so richtig möglich oder attraktiv. Also das ist, glaube ich, in den seltensten Fällen tatsächlich ein realistischer oder der beste Weg.
Aber es gibt ja kein EU-Recht in dem Sinne, dass es, dass man dann EU gleichermaßen Insolvenzzeiten anpassen würde. Ich meine, bei Firmen ist es ja sowieso, ist ja mit der Abwicklung etc. zu tun, aber in der Privatinsolvenz gibt es ja tatsächlich Unterschiede. Und das hat mich dann eben auch ein Stück weit stutzig gemacht.
Ja, das stimmt. Also es gibt eine Teilharmonisierung in der EU. Es gibt eine Verordnung über gemeinsame insolvenzrechtliche Grundlagen. Aber tatsächlich ist es so, dass das Insolvenzverfahren selber immer noch von den Nationalstaaten geregelt wird und da auch durchaus Unterschiede herrschen können. Und Anknüpfungspunkt ist aber bei Privatpersonen letztlich deren Wohnsitz. Mhm. Ja, das heißt, da, wo man wohnt, da findet auch das Insolvenzverfahren statt. Und für die allerwenigsten ist es tatsächlich eine reale Option, das vorher noch auch tatsächlich dann umzusetzen und wirklich ins Ausland zu gehen.
Okay, und dann angenommen, man muss jetzt in die Privatinsolvenz oder in eine Insolvenz gehen. Ne? Wie verläuft dieser Prozess?
Also da muss man einmal das Verbraucherinsolvenzverfahren vom Unternehmensinsolvenzverfahren unterscheiden. Um ins Verbraucherinsolvenzverfahren zu kommen, sind die Hürden nämlich tatsächlich etwas höher als im Unternehmensinsolvenzbereich. Man muss im Verbraucherinsolvenzbereich, man muss einen außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuch starten und durchlaufen. Und das kann man nur...
Was ist das?
Also letztlich geht man da zu einer Schuldnerberatungsstelle. Die nimmt mit einem das komplette Vermögen auf, die kompletten Schulden, schreibt das alles zusammen und schreibt dann alle Gläubiger an und bietet denen entweder gar keine Quote oder eine ganz kleine Quote an. Ja. Und wenn dieser Schuldenbereinigungsplan scheitert, dann kann man erst ins Verfahren gehen. Und man braucht, um diesen Schuldenbereinigungsversuch zu machen, zwingend eine zertifizierte Schuldnerberatungsstelle oder einen Rechtsanwalt. Und deswegen ist die Hürde tatsächlich für Verbraucher etwas höher.
Das heißt, man muss ja auch Geld einsetzen, um sozusagen Privatinsolvenz anmelden zu können, richtig?
Ja.
Bei einem großen Anwalt?
Ja. Wenn man es über einen Anwalt macht, ja. Es gibt auch öffentliche Schuldnerberatungsstellen, die dann die Kosten einem erlassen. In Hamburg zum Beispiel die Bezirksämter. Da ist es allerdings tatsächlich nach meiner Kenntnis so, dass da oft lange Wartelisten sind. Da muss man sich sehr aktiv hinterklemmen, um da reinzukommen, um dann da zeitnah oder ansatzweise zeitnah auch jemanden zu finden, der das dann mit einem begleitet. Das ist tatsächlich so ein bisschen das Bottleneck bei den Verbraucherinsolvenzverfahren.
Mhm. Verstehe. Und wie läuft das dann bei einer unternehmerischen Insolvenz?
Also da kann man theoretisch zumindest auch auf dem Post-it Insolvenzantrag beim zuständigen Amtsgericht stellen. Tatsächlich empfiehlt es sich auch, da eher die Gesetze, die Formulare zu verwenden und auch ehrlicherweise mindestens ab einer gewissen Größenordnung die Unterstützung eines Anwalts hinzuzuziehen. Martina hat das ja auch geschildert, dass man da viel mit Anwälten zusammensitzt. Und das ist auch sinnvoll. Ein Insolvenzverfahren ist komplex, erst recht ein Bauinsolvenzverfahren. Man kann das auch versuchen, das alles selber richtig zu machen und sich dann vom Amtsgericht erklären zu lassen, wo in dem Formular man das noch hätte besser machen müssen oder anders. Aber gerade wenn es um einiges an Geld geht, also wenn man wirklich eine selbstständige Tätigkeit von einem gewissen Umfang hat, kann ich auch wirklich nur dazu raten, da anwaltliche Hilfe in Anspruch zu nehmen von Leuten, die sich damit auskennen und die einen da gut durchführen können. Und dann letztlich füllt man die Formulare aus, stellt Antrag beim Amtsgericht und von da an liegt dann, der wird dann in aller Regel einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen, wie Martina und ihr Mann das auch erlebt haben. Und dann im besten Fall läuft es so, wie Martina das erzählt hat, volle Transparenz, immer gutes Miteinander mit dem Verwalter und dann begleitet der einen auch durch diesen Prozess.
Und wie geht man am besten in Kontakt, ne, wenn man in so einer Situation ist, mit den Gläubigern? Kann man, wie bespricht man sich am besten mit den Gläubigern?
Ehrlicherweise auch über den Anwalt. Also gerade gerade in größeren Fällen, der vorinsolvenzliche Bereich hat oft, glaube ich, nur Aussicht auf Erfolg, wenn ein Anwalt diese Verhandlungen begleitet, ja. Weil man hat meistens ja dann auch nicht einen Gläubiger, sondern mehrere Gläubiger oder zumindest auch mehrere wesentliche Gläubiger. Klar, man kann jetzt nicht mit jedem sprechen, der noch eine 50-Euro-Rechnung offen hat, aber wenn man eine außerinsolvenzliche Lösung noch finden will, dann muss man ja alle wesentlichen Gläubiger mitnehmen und das wird in aller Regel auch nur gelingen, wenn ein Profi das begleitet, ja. Und ich meine, das machen wir auch oft. Wir sprechen die natürlich dann an und schildern denen eben auch das Alternativszenario, ne? Und das Alternativszenario ist das Insolvenzverfahren und dann kann man auch Vergleichsrechnungen machen, den vorrechnen, dass das Insolvenzverfahren noch viel schlechter aussieht, wenn sie jetzt hier außerinsolvenzlich noch was nachgeben, dass man dann vielleicht für alle eine bessere Lösung findet. Aber auch das sind tatsächlich, jedenfalls bei Unternehmensinsolvenzen, komplexe Verhandlungen.
Das heißt, im besten Falle verhandelt man schon über mögliche Rückzahlungen etc., ja?
Klar, ja. Mhm. Stundung, Ratenzahlung. Man muss den Gläubigern natürlich auch irgendwas anbieten. Ne? Man muss denen ja irgendwie anbieten, dass es ohne Insolvenzantrag besser läuft für sie als im Insolvenzverfahren. Aber man muss ihnen dann natürlich auch realistische Szenarien aufzeigen. Man muss vielleicht auch operative Sanierungsbemühungen präsentieren, dass man zum Beispiel Personal abbauen will oder sich von verlustbringenden Teilen des Unternehmens trennen will. Und dann muss man letztlich natürlich das Vertrauen der Gläubiger da rein gewinnen, dass das auch gelingen kann.
Welche finanziellen und welche rechtlichen Konsequenzen hat denn eine private Insolvenz dann tatsächlich?
Also wenn man ins Privatinsolvenzverfahren geht, dann ist es so, wie Martina das ja auch geschildert hat, das gesamte Vermögen fällt letztlich ins Verfahren, ja. Also alles, was man hat. Es gibt Pfändungsschutzvorschriften, da kommt jetzt keiner und pfändet die Teelöffel. Aber gerade Immobilien, Fahrzeuge, Lebensversicherung, Aktiendepot, Kontoguthaben, also alles, was letztlich was wert ist, sammelt der Insolvenzverwalter ein, um es dann am Ende an die Gläubiger zu verteilen. Und was auch immer reinfällt, ist der laufende Lohn. Also wenn man arbeitet, der laufende Lohn, wenn man selbstständig ist, da ist etwas mehr Spielraum. Das verhandelt man dann in der Praxis mit dem Verwalter, da muss man dann Teile abführen. Das ist aber eben begrenzt auf diese 3 Jahre. Nach den 3 Jahren ist man wieder frei. Und vom laufenden Lohn muss man natürlich auch nicht alles abgeben. Also da gibt es natürlich auch Pfändungsschutzvorschriften. Es soll einem immer so viel verbleiben, dass man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Wenn man Kinder hat, dann ist der Betrag auch deutlich höher. Aber das, was sozusagen über ist, ja, das muss dann eben abgegeben werden und an die Gläubiger verteilt werden.
Gut, angenommen, man hat dann eben diese 3 Jahre geschafft, gerade in einer, also wenn wir jetzt mal über eine Privatinsolvenz sprechen, man hat die 3 Jahre dann geschafft und ist befreit von den möglicherweise noch Restschulden. Wie kommt man finanziell dann wieder auf die Beine?
Also letztlich startet man dann bei null. Ne, man hat kein Vermögen mehr, man hat sein laufendes Einkommen aber wieder voll. So, davon muss man dann auch nichts mehr abgeben. Und dann muss man letztlich langsam wieder anfangen, Kreditwürdigkeit zu erzielen. Der Schufa-Eintrag ist da ja immer besonders wichtig. Da gibt es jetzt auch eine deutliche Verbesserung. Die Schufa muss jetzt nach 6 Monaten löschen. Das heißt, dann ist das Insolvenzverfahren überall raus. Und dann muss man langsam wieder anfangen, Telefonverträge abzuschließen und so wieder in den allgemeinen Wirtschaftsverkehr einzutreten und dadurch wieder kreditwürdig zu werden. Und dann kann man aber auch wieder gründen, man kann sich selbstständig machen, kann man theoretisch auch im Verfahren, aber ist sicherlich etwas einfacher nach den 3 Jahren. Da ist man dann komplett unbeschränkt.
Jetzt reden wir natürlich die ganze Zeit darüber, dass man in so eine Situation vielleicht eigenverschuldet gekommen ist. Es gibt aber auch unverschuldet, dass man in eine Situation gerät. Ne? Es gibt ja immer mehrere
Absolut.
Seiten. Welche Maßnahmen kann man denn ergreifen, präventiv, dass man sich schützen kann und nicht in eine Situation verschuldet oder unverschuldet gerät?
Also gerade im unternehmerischen Bereich ist es, glaube ich, einfach wichtig, Krisenfrüherkennung zu betreiben.
Das heißt?
Also seine Liquidität gut im Griff zu haben, ne? Immer einen Businessplan zu haben, eine Liquiditätsplanung, die mindestens 1 Jahr weit reicht und sein Unternehmen letztlich einfach im Griff zu haben und zu sehen, was da passiert. Aber man muss auch ganz klar sagen, im unternehmerischen Bereich lassen sich nicht alle Insolvenzen verhindern. Ja, Martina hat das ja hier gut geschildert. Die Immobilienbranche ist in der Krise. Das sind halt ganz viele externe Faktoren, Baukostensteigerung, die Zinswende. Ja. Man kann dann, wenn man das als Unternehmer sieht, gegebenenfalls noch reagieren. Aber auch nicht immer hat man natürlich noch genug Handlungsspielraum. So. Und wichtig ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man sieht, es kippt und die goldenen Zeiten sind vorbei, die Krise deutet sich an. Die Krise kommt ja meistens nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein Prozess, sich gegebenenfalls auch frühzeitig Hilfe zu holen. Nicht zu warten, bis der Gerichtsvollzieher ja schon vor der Tür steht. Aber auch dann lässt es sich nicht immer vermeiden. Unternehmerische Tätigkeit bedeutet unternehmerisches Risiko und das realisiert sich auch. Deswegen finde ich das auch total wichtig, nochmal zu sagen, dass in den Insolvenzverfahren nichts Schambehaftetes sein muss. Ich finde das auch super, dass Martina hier so offen darüber berichtet.
Ja.
Und nicht, was du geschildert hast, dieser Vandalismus, das ist natürlich ein Skandal, ja. Weil dein Mann hat viel Verantwortung übernommen, der hat ein Unternehmen lange erfolgreich geführt. Und wir brauchen Leute, die das machen. Wir brauchen Leute, die Risiko auch auf sich nehmen. Und es wird immer Fälle geben, wo sich dieses Risiko realisiert. Und das gehört zum Wirtschaftsleben ganz klar dazu.
Absolut.
Und ich finde das gut, dass du das nochmal sagst, das Wort Scham, weil das ist tatsächlich was mir gerade auch in den Kopf kam, dass ich dachte, ja, sich rechtzeitig dann sozusagen zu bemühen und darüber zu reden, ist, glaube ich, total mit Scham behaftet, weil man ja doch das, also so kann ich mich einfach nur reinversetzen in eine Situation, das Gefühl hat, man hat hier irgendwie versagt, ja, und man hat hier irgendwie was übersehen. Vielleicht nochmal als Motivation, Friederike, warum hat das nichts mit Scham zu tun, sondern eher mit Verantwortung?
Also gerade dieses frühzeitig Hilfe holen, finde ich, hat überhaupt gar nichts mit Scham zu tun. Aber du hast, glaube ich, völlig recht. Viele verpassen den Punkt, sich Hilfe zu holen, weil sie damit nicht nach draußen gehen wollen, nicht mal zu einem zur Verschwiegenheit verpflichteten Berater. Und weil sie immer denken, sie kriegen es noch selber hin oder sie wollen es ja auch selber hinkriegen. Ich meine, Unternehmer... Persönlichkeiten sind ja auch Leute, die viel selber hinkriegen und hinkriegen wollen. Aber ich finde, es hat auch mit Stärke zu tun, zu erkennen, dass man an einem Punkt ist, wo man es eben nicht mehr alleine schafft. Und sich einen Berater an die Seite zu holen, der mal drauf guckt und der sagt, es ist ja alles noch im grünen Bereich oder eben auch nicht mehr, das ist ein Zeichen von Stärke, dass man den Punkt nicht verpasst.
Martina, würdest du das jetzt so im Nachhinein auch sagen, dass du sagst, das ist dann eben ein Zeichen von Stärke? Man muss sich ab einem gewissen Punkt, kann man wahrscheinlich eh nicht mehr drumherum, ne, gucken oder reden, dann muss man sich kümmern, aber es ist eben auch ein Zeichen von Stärke, dann zu sagen, so, man muss es jetzt wieder in den Griff bekommen.
Ja, also es sind ja, Friederike hat das ja alles gesagt, also es sind ja viele Komponenten. Mein Mann hat bis zum Ende gekämpft. Er hat sein gesamtes Privatvermögen in die Firma gesteckt, weil er eine Verantwortung hat für Menschen. Und er hat das mehrheitlich erfolgreich gemacht. Es ist nicht die erste Krise gewesen, die Tecklenburg in den langen, langen Jahren des Unternehmens gehabt hat. Dann war eben eine Riesenkrise in der Baubranche. Zum Teil sind dann auch bürokratische Hürden. Vieles geht dann nicht schnell genug. Du findest dann, manchmal findest du den Investor und den weißen Ritter noch und manchmal findest du ihn nicht. Und hier kann man sagen, dass man alles probiert hat und dass man wirklich bis zum Ende auch gehofft und geglaubt hat, das hinzukriegen. Und wenn es dann nicht gelingt, natürlich musst du dich dann dieser Verantwortung ebenfalls stellen. Und muss dann da auch sagen, ja, es ist jetzt so, weil dafür bist du Unternehmer, Gestalter, dafür bist du Sportler. Es hilft ja dann auch nicht, unterzugehen, sondern du musst weiter oben schwimmen, du musst versuchen, der Situation gerecht zu werden. Aber natürlich tut das weh. Und hier ist es ja so, mein Mann ist jetzt 76, also da ist ja ein komplettes Lebenswerk zerstört. Und das machst du ja nicht wissentlich. Das machst du auch nicht indem du nicht verantwortungsvoll agierst, sondern die Verantwortung war völlig klar und es kamen einfach Komponenten dazu, die dann nicht mehr steuerbar waren. Und die Risiken durch Unternehmenswachstum, aber andere Entwicklungen wurden halt größer. Und das ist vielleicht auch etwas, wo man nochmal eine Balance finden muss. Ist dann immer mehr das Richtige oder muss man halt auch irgendwo sagen, unternehmerische Risikominimierung ist halt auch notwendig. Wir sind heute auch schlauer. Wir würden heute im Nachgang, wenn wir 5 Jahre zurückdrehen könnten, die Dinge komplett anders machen, vor allen Dingen auch Privatvermögen ganz anders sichern. Und heute oder in diesem Unternehmen, gerade in der Baubranche, war es ja so, dass Projekte ja gar nicht realisiert worden wären von den Banken, wenn nicht mein Mann als Privatperson dann eben gesagt hätte, ich gehe da rein und bürge dafür. Also es wäre gar nicht zu dem Projekt gekommen. Das ist ja eben heute auch noch so. Und was ich jetzt zum Teil feststelle, und ich habe da auch teilweise auf der politischen Ebene schon diskutiert, mir fehlt persönlich da auch ein Stück weit Unterstützung dann und Hilfe, dass man gewisse Dinge dann eben auch nochmal klären kann. Zum Teil haben wir uns auch ein Stück weit allein gelassen gefühlt.
Verstehe. Seitens der Stadt, des Landes?
Ja, insgesamt glaube ich in allen Bereichen. Aber nochmal, es war eine schwierige Situation, auch nicht eins zu eins mit irgendwas vergleichbar. Ja. Ich denke, was hilft, ist Aufklärung, Transparenz und zu sagen, wo gibt es Anlaufstellen. Und es ist genauso, wie Friederike gesagt hat, es ist keine Scham, aber es ist zum Beispiel auch so, dass ich dann höre, ja, wenn ich jetzt vielleicht schon signalisiere, dass es meinem Unternehmen nicht gut geht, dann springen ja die Käufer schon ab oder was weiß ich auch immer. Also versuchst du so lange wie möglich natürlich auch drin zu bleiben und das Ding zu ruckeln und dich nicht irgendwo angreifbar zu machen. Und da liegt auch wiederum ein Risiko drin. Und deshalb kann man jetzt eigentlich nur aus dieser Situation lernen. Für uns ist es eine andere Situation, weil die Perspektive natürlich für meinen Mann unternehmerisch mit 76 eine ganz andere ist, als wenn du Mitte 40 bist.
Absolut. Was würdest du denn gerne vielleicht allen, die in so einer Situation stecken oder die merken, es könnte sein, dass sich eine Insolvenz anbahnt, als Tipp, den du vielleicht nicht hattest, leider in der Zeit, gerne mitgeben?
Ja, wie gesagt, für mich eher etwas schwieriger, weil ich ja nur von außen drauf geschaut hat. Ja. Ich glaube aber aus meiner Empathie und aus dem, wie ich weiß, dass man auch mit Krisen generell im Leben umgehen muss, ist wirklich nicht die Augen davor zu verschließen. Weil weggucken hilft da einfach nicht. Also es gibt ja auch, gerade wenn es in so konsumschuldnerische Dinge geht, dass oft die Leute die Augen davor verschließen. Es gibt natürlich auch krankheitsbedingte Dinge, ne? Da gibt es ja auch Zwänge. Mhm. Also ich glaube, was es braucht, ist ein gutes Umfeld, was dich dann auch mal sensibilisiert, beiseite nimmt und vielleicht auch mal das Unangenehme anspricht und dann sagt, hey, komm, lass uns doch mal einen Weg finden. Wollen wir das jetzt nicht mal angucken, bevor es noch schlimmer wird und es irgendwie zu einer Riesenkatastrophe kommt, aus der man nicht mehr rauskommt? Das kann ja hingehen bis zu einer Obdachlosigkeit oder anderen Dingen, die einfach teilweise unverschuldet sind oder einfach teilweise auch unwissentlich geschehen oder weil man einfach auch Angst hat und sich in dem Moment total überfordert fühlt. Und da glaube ich...
Ja, und auch an eine absolute psychische Belastung.
Genau, absolut. Ja? Und dann verschließt man lieber die Augen davor oder traut sich nicht oder weiß auch nicht, wo die Anlaufstelle ist. Und hier ist es wie bei allen Dingen. Aufklärung, Transparenz, Anlaufstellen, die ja wirklich auch verschwiegenheitsverpflichtend sind, sich vielleicht einen guten Freund erstmal anvertrauen. Ich glaube, das hilft einfach. Und dann nicht diese Scham entwickeln, weil am Ende muss man sich dem sowieso stellen. Und es wird immer einen Weg auch geben. Dafür haben wir heute ja Möglichkeiten mit der Restschuldbefreiung, mit wieder Perspektiven entwickeln. Und das ist nicht das Ende, sondern wie Friederike auch gesagt, es kann durchaus auch eine Chance sein, wieder auch eine Lebensperspektive und eine Existenzperspektive zu entwickeln. Und deshalb holt euch Freunde, Fachleute an die Seite. Und ja, dann muss man sich dem stellen. Das ist das Wichtigste.
Ja, das kann ich nur unterschreiben.
Ja, vielen Dank dafür, weil das tut ihr und dass du dich hier so bei uns auch da öffnest. Also vielen Dank auch für dein Vertrauen. Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, das jeder jetzt hier so besprochen hätte. Deswegen, also ich kann mich nur unglaublich bei dir bedanken, weil ich glaube, du hilfst vielen anderen auch damit. Deswegen danke dir, Martina.
Das hoffe ich, dass ich das tun kann.
Und Friederike, natürlich auch dir danke. Vielleicht kannst du noch mal abschließend sagen, was sind Anlaufstellen, wo man sich hinwenden könnte?
Also für Verbraucherinsolvenzen sind es die Schuldnerberatungsstellen. Das, je nachdem, wo man wohnt, würde ich es einfach bei Google einwerfen. Und dann muss man sich da mal durchwühlen, durchtelefonieren, gucken. Für echte Unternehmensinsolvenzen würde ich wirklich immer dringend empfehlen, sich an spezialisierte Rechtsanwaltskanzleien zu wenden, die im Bereich Insolvenz und Restrukturierung viel Erfahrung haben, weil das ist ein komplexes Thema. Da gibt es ganz viel zu berücksichtigen. Da ist Erfahrung und Fingerspitzengefühl total wichtig. Und auch da ist, glaube ich, letztlich Google erstmal der gute Weg, wenn man nicht schon einen Hausanwalt hat, den man fragen kann. Ne? Das ist natürlich in großen Unternehmen, sind ja auch Juristen tätig oder man hat einen Anwalt, der kennt Anwälte, die auch in anderen Rechtsbereichen tätig sind. Das ist dann sicherlich noch der bessere Weg.
Vielen Dank. Danke, Friederike, und danke dir, Martina, für eure Zeit, dass ihr euch die genommen habt und seine Offenheit natürlich, Martina, auch zu dem Thema. Und ich glaube, wir haben es jetzt heute ein, zwei Mal gesagt, es ist ein Thema, das man nicht gerne erstmal so bespricht, auch nicht mit Freunden und schon gar nicht so unbedingt vielleicht öffentlich, so wie du es heute hier so viel Stärke gezeigt hast, Martina. Und es ist aber eben nicht das Ende, sondern eine ganz große Chance, die da drin steckt, auch neu zu starten. Und das ist absolut möglich. Deswegen vielen Dank und alles Liebe, Friederike, und natürlich auch dir, Martina. War schön, dich so zu sehen und bis hoffentlich ganz bald wieder.
Ja, dir auch alles Liebe.
Dankeschön. Und danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns in spätestens 2 Wochen, würde ich sagen. Hier nämlich mit Female Finance dann wieder. Danke euch. Female Finance ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann, und wird euch präsentiert von N26.